Hallo und herzlich willkommen zum Coaching Insights Podcast. Mein Name ist Sascha Johann und in diesem Podcast kannst du mir in ganz konkreten Situationen aus meinem Coaching- und Trainingsalltag über die Schulter schauen. Zudem gibt es hier Einblicke in die Welt von interessanten Persönlichkeiten, die wirklich etwas bewegen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele wertvolle Insights. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Insight Podcast. Heute wieder mal eine ganz interessante und spannende Persönlichkeit bei mir, der Bernhard Häusler. Bernhard, herzlich willkommen zu unserem Talk und schön, dass du heute Zeit nehmen konntest.
Dankeschön vielmals dir, Sascha, dass ich dabei sein heute.
Ja, zu dir muss man eigentlich nicht wahnsinnig viel sagen. Man kennt dich sehr gut. Trotzdem ein paar Worte zu deiner Person. Du bist von 1995 bis 2017 als Wirtschaftsanwalt in Basel tätig gewesen. Hast auch einige Verwaltungsratsmandate inne gehabt. Und dann ab 2009 bist du beim FC Basel in der operativen Leitung gewesen, von 2012 dann als Präsident. Und in deiner erfolgreichen Zeit hat der FCB 8 Meistertitel können feiern und ist auch international doch eine Nummer gewesen, die man gekannt hat, kann man so sagen. 2017 hast du dich zurückgezogen als Präsident, eigentlich auf dem Höhepunkt von der Clubgeschichte, wenn man so will sagen, und hast die Agentur Häusler Wertmüller Heitz gegründet, bist heute Speaker, Berater und Coach in Sport und Wirtschaft und seit kurzem auch Buchmoderator, nämlich mit deinem Buch «Ein Team gewinnt immer mein Leadership ABC». Und ich möchte heute mit dir über dein Buch reden, aber auch über deine Tätigkeit, die du heute ausüben. Ja, die erste Frage, was machst du denn ganz genau als Speaker, Berater und Coach?
Ja, eben, das ist vermutlich nicht ganz einfach, so das ganz genau zu beschreiben, Sascha. Es ist natürlich, und das ist auch das, was es so faszinierend für mich macht, es ist sehr, sehr vielfältig. Es ist nicht irgendeine Arbeit, es ist nicht eine Auftraggeberin oder Auftraggeber, von der ich tätig bin, sondern es variiert jeden Tag ein bisschen. Und natürlich sind die Speaker-Aktivitäten heute ein grosser Anteil, zeitlich, aber auch von meinem emotionalen Engagement ist das ein grosser Teil von dem, was ich mache. Dann bin ich bei ein, zwei Clubs tätig in beratender Funktion, beim FC Thun zum Beispiel, bis Mersch Pfäffingen, das ist Frauenvolleyballclub. Dann habe ich ein Beratungsmandat sonst, wo ich je nachdem auch mal coachen tue, auch mal ein Unternehmen in Fragen von der Führung. Und dann habe ich, wie gesagt, ja, das stimmt, das Buch natürlich geschrieben, habe einzelne Athletinnen und Athleten, wie da hinter mir, zwei, die ich ein bisschen betreuen tue oder begleiten tue in ihrer Karriere.
Mhm. Ja. Also sehr, sehr vielschichtig. Was nimmt am meisten Zeit ein? Also ich nehme noch lange jetzt ein Buch, aber was ist das Hauptgewicht in deiner Tätigkeit?
Ja, das ist ja, auch das ist schwer zu sagen, weil es natürlich auch alles ein bisschen saisonal ist und so weiter. Und ich auch in dem Sinn, im Gegensatz zum Anwalt früher noch nicht Stunden aufschreibe, sonst könnte ich es jetzt genau sagen, für was ich am meisten Stunden verwende.
Mache ich gar nicht.
Und wer am meisten zahlen müsste, so ist es nicht mehr. Ja. Nein, zum Beispiel eben nicht, ich bin noch Präsident oder Co-Präsident von der Stiftung von der Sporthilfe. Und auch die nimmt natürlich zum Teil Zeit in Anspruch, aber auch das ist natürlich sehr verschieden, je nachdem, gerade was anfällt. Also von dem her würde ich meinen, das ist irgendwie noch gut verteilt auf die verschiedenen Bereiche, sind es immer etwa 10-20%.
Also gute Abwechslung. Jetzt ja. Ist es ja interessant, du bist ja Wirtschaftsanwalt gsi in Basel und dann in die operative Leitung vom FC Basel gekommen, bist Präsident gsi und jetzt bist eigentlich wieder in der Wirtschaft und Sport tätig. Jetzt, wenn wir so zurückgehen, so im Lebensstrahl, was hat dir mehr Impact gegeben, deine Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt für die Tätigkeit im FC Basel oder die Tätigkeit im FC Basel, die Erfahrungen als Präsident, die du gesammelt hast, für deine jetzige Tätigkeit? Was hat mir Einfluss gehabt?
Ja, super spannend. Also klar ist natürlich, ich bin ja nicht direkt in die operative Leitung, sondern ich bin ja zuerst Rechtsberater gewesen, Beisitzer vom Vorstand vom FC Basel und das wäre ich natürlich dort niemals geworden, wenn ich nicht Anwalt gewesen wäre. Weil man hat damals wirklich jemanden gebraucht im Vorstand, der ein bisschen juristische Wissen hat. Und von dem her ist natürlich der Impact dort 100% gewesen. Also ohne, dass ich Anwalt gewesen wäre, hätte ich entweder müssen genug gut shooten und dann hätte ich im FCB können mit auf dem Feld. Und das hat es nicht gelangt. Und von dem her kann ich schon sagen, ja, ohne Anwalt zu sein, wäre es vermutlich nie so weit gekommen, dass ich in den Vorstand reinkommen wäre. Und nachher würde ich meinen, wenn ich so zurückschaue, was mir unglaublich viel geholfen hat, im Spitzensport oder in dem Fußballgeschäft, in dem kommerzialisierten, ist die juristische Ausbildung mit der Sprache. Also der Umgang mit der Sprache, auch die Sicht, dass die Sprache auch eine Waffe kann sein und eine Falle. Und das hat mir sicher in der Kommunikation extrem viel geholfen, weil natürlich Kommunikation in so einem Fußballclub etwas Komplexes ist. Und man mit der Spruch sehr vorsichtig muss umgehen. Also von dem her hat mir das ein gutes Rüstzeug mitgegeben. Und wenn ich jetzt heute schaue, wenn du das so zusammenfasst, dann ist es natürlich tatsächlich so, dass die Tätigkeit, die ich heute entfalte, die könnte ich nicht entfalten und da wäre ich auch nicht gefragt, ohne die 15 Jahre im Fußballclub oder ohne die Öffentlichkeit, wo meine Tätigkeit damals hat, würde man heute mich nicht buchen als Speaker und würde man mich auch nicht als Coach mandatieren, weil man halt irgendwie nebendurch mich gar nicht kennen würde. Mhm. Und auch, glaube auch, dass ich keine Story habe, oder? Es ist natürlich eine Story auch, wo man fast kann sagen, die Führungsthemen, die mich immer schon beschäftigt haben, die habe ich ja wie auf eine Art können am lebendigen Objekt testen für den FC Basel. Und das hat mir natürlich dann geholfen, dass in dieser Zeit unsere Mannschaften so erfolgreich gewesen sind, dass das natürlich dann auch auf mich zurückgeschlagen hat. Das ist natürlich sowieso eine These von mir. Als Führungsperson bist du immer dann, wirst du gut angeschaut, wenn das Team erfolgreich ist. Und das trifft bei mir jetzt ausgesprochen zu. Ja.
Obwohl du dich ja bei all diesen Erfolgen, und das ist ja auch eine von deinen, ja, wie soll ich sagen, Überzeugungen, dich nie ein wahnsinniges Rampenlicht gestellt hast, sondern mir ist es irgendwie immer so ein bisschen vorgekommen, dass du einfach automatisch mit dem Club portiert worden bist. Also nicht, dass du irgendwo so ein Licht gesucht hast, wie das andere Clubpräsidenten im In- und Ausland, mir zum Teil im Ausland machen. Aber ich habe dich so wahrgenommen, du bist ein Teil von dem Club, irgendwo das Herzblut und ist es das gewesen, dass der Club auch mit erfolgreich war? Und ist es das gewesen, dass du eigentlich wirklich die, die auf dem, sagen wir jetzt, auf dem Spielfeld die Ergebnisse miterzielt haben, dass du denen eigentlich immer die erste Reihe gelassen hast?
Also das ist jetzt schön zusammengefasst, weil das ist hoffentlich so übergekommen, weil das ist ja meine Überzeugung gewesen und die ist natürlich auch gewachsen aus diesen 20, 30 Jahren, wo ich von außen an den Club angeschaut habe, früher als kleiner Bub, später dann als Heranwachsender, dann aber auch als Erwachsener. Und dort habe ich immer gefunden, mich interessieren die Spieler auf dem Platz, das sind Idole, das sind Stars, die will ich bewundern, aber eigentlich der Rest, die sollen von mir aus gesehen einfach funktionieren und mir das Theater offerieren. Aber ich will die nicht im Vordergrund sehen. Die Wahrnehmung von früher, die wollte ich unbedingt beibehalten, auch in der Zusammenstellung von der Führung, wo ich dann 2011, 2011 einen neuen Vorstand musste zusammenstellen, habe ich eigentlich Leute gesucht, die der FCB nicht praktisch gebraucht haben, um sich selber ins Scheinwerferlicht zu stellen, sondern die gesagt haben, ja, er liegt mir zwar am Herzen, aber ich habe eigentlich anders zu tun, aber doch, ich setze mich für den Club ein, wenn wir in einem guten Team zusammen sind. Und ich glaube, wenn das tatsächlich bei dir so angekommen ist, dann ist das eigentlich eine schöne Bestätigung, weil so hat es eigentlich auch sollen wirken, dass wir uns nicht in den Vordergrund rücken, aber dass wir da sind, wenn es uns braucht. Also das ist auch klar. Und wo man auch muss ehrlich sein, das ist jetzt halt so, die Rolle vom Präsidenten ist nicht die, zu vorne stehen, wenn die Mannschaft gewonnen hat, sondern vielleicht auch vorne anstehen, wenn das Unternehmen im Moment in einer Krise ist oder ein Image-Thema aufgeworfen wird, und dann muss er halt die Farbe bekennen. Ja.
Absolut. Ja, so nimmt man das auch wahr, so eben, wenn man auch von dir liest, in dem Sinne, eben auf, vor allem auch, wenn man dein Buch liest, auf das möchte ich gerade sprechen, auch, eben, dass du dich sehr oft dann halt auch in den Dienst von der Sache, vom Kollektiv als solches gestellt hast, mit der ganzen Kraft, aber im Hintergrund dann dafür geschaut hast, dass der Erfolg auch eintritt. Frage zu der Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit ist ein Thema, das ich sehr stark besetze, auch in meinen Trainings und Coachings. Wo findest du deine Sinnhaftigkeit und dein Warum?
Ja, so spannend, weil das ist eigentlich ein Thema gewesen, wo mich gegen Ende von meiner Präsidialzeit beim FCB oder von dieser Führungsaufgabe beim FCB sehr stark beschäftigt hat. Und vielleicht eben auch, wie du das formulierst, Sinnhaftigkeit oder eben die Beantwortung vom eigenen Warum, das probiere ich auch in meinem Buch zu erklären, dazu geführt hat, zu sagen, vielleicht ist es Zeit, dass du dich selber zur Change machst. Also, dass du selber für dich persönlich, aber auch für das Ganze, also für den Club, den Mut hast, zu sagen, vielleicht musst du gehen, bevor man dir sagt, dass du gehen willst. Oder? Und das hat schon sehr stark mit dem zu tun, das probiere ich im Buch zu beschreiben, weil von außen heisst es relativ schnell, ja, die haben rechtzeitige Absprung gefunden und so. Und das ist nicht einmal ein Thema gewesen. Nicht einmal haben wir uns überlegt, ist es taktisch oder strategisch schlau, jetzt abzuspringen. Im Gegenteil, wir haben eigentlich, also vor allem ich bin mit Herz und Blut dabei gewesen und eben wenn ich nicht Probleme gehabt mit dieser Sinnhaftigkeit aufgrund von der Gesamtumstände, dann hatte ich eigentlich keinen Grund gehabt, irgendwie den Platz zu holen in dem Sinn. Und heute beschäftigt mich genau die gleiche Frage wieder, oder? Wenn neue Themen aufkommen, ich gehe jetzt in die allerletzte Phase in der Berufstätigkeit, es ist brutal, sich das so selber einzugestehen. Und dann stellt sich natürlich auch wieder Fragen, wenn neue Funktionen, Aufgaben an dich angetragen werden, bist du der Richtige? Kannst du mit dieser Rolle, die dir hier angetragen wird, diese Frage vom Warum hundertprozentig beantworten? Fühlst du dich sicher? Oder musst du sogar eingestehen, dass du vielleicht etwas machst, je nachdem, weil es einfach gut tönt, aber vielleicht du gar nicht selber kannst sein? Oder? Und da muss man sehr selbstkritisch und selbstreflektierend handeln, finde ich.
Welche Pfeiler sind dir da wichtig? Also wenn du dir die Frage stellst, ob das deiner Sinnhaftigkeit oder deinem Warum entspricht, gibt's, da hast du da bestimmte Messgrade oder gibt es bestimmte Fragen, die du dir selber stellst oder die Challenge ist?
Ja, also es tönt jetzt ein bisschen, es ist natürlich nicht wissenschaftlich. Also es ist eher so für mich die Frage nach meiner persönlichen Gesundheit, nach der Gesundheit von meinem Umfeld. Und auch ein bisschen vom Glück. Ist das ein weiterer Schritt dazu, dich glücklich zu fühlen? Und dann eine Frage, die sehr, vielleicht auch sehr privilegiert ist doch, vielleicht sogar fast verwöhnt tönt, ist es ein Weg, der dir ermöglicht, mit Menschen dich auseinanderzusetzen, die positiv sind, die gegenüber positiv wirken, also die dir mehr Energie geben, als sie dir nur Energie nehmen. Und das sind schon Fragen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich die mit Ja beantworte, dann ist schon sehr viel vom Ja, vom Warum. Und natürlich auch, kannst du authentisch in dieser Rolle sein, aber das ist ja irgendwann durch ein Volk aus dem einen oder dem anderen.
Hat sich das in den Jahren oder so im Rahmen auch von wechselnden Tätigkeiten, hat sich das Warum geändert? Oder hast du in der Basis immer noch das Gefühl, dass dieses Warum so in der Essenz das Gleiche ist, egal was du gemacht hast, über die Jahre hinweg?
Nein, das hat sich deutlich geändert. Ja. Also ich muss ja ganz klar gesehen, so als junger Wirtschaftsanwalt oder Anwalt unter einem extremen Leistungsdruck, bis zu einem gewissen Grad Umsatzdruck, habe ich die Frage vom Warum nicht können mit dieser Gelassenheit anschauen oder auch sogar für mich beantworten, wie ich das jetzt kann. Und du hast ja vorher gesagt, es ist natürlich auch ein gewisses Privileg, wenn man kann mit so einer gewissen Ruhe, das Warum anschauen und einfach sagt, du, das Warum musst du jetzt ein bisschen auf die Seite schieben, jetzt musst du einfach leisten, jetzt musst du springen. Und von dem her, nein, würde ich sagen, hat sich das schon deutlich geändert. Ich habe mir die Frage vermutlich auch viel weniger stark gestellt mit 30, 35, 40, als ich sie jetzt stelle. Ja.
Ja, das verstehe ich. Gehen wir auf dein Buch. Ein Team gewinnt immer. Das ist rausgekommen diesen Herbst, gell? Und du behandelst in deinem Leadership ABC rund 31 Aspekte, wenn es um Führung geht. Also da gehen wir von Authentizität über Lebewohl mit Stil, Narzissmus bis hin zu der Generation Y und Z und Ziel erreicht, Vision verloren. Du hast dir eigentlich ein bisschen lang, bös gesagt, Zeit gelassen, oder können wir jetzt sagen, von 2017 bis heute. Ich glaube, das Buch, das hätte vielleicht auch schon früher kommen. Hast du so viel Zeit gebraucht oder hast du einfach wollen, so viel Zeit lassen?
Ja, also, es ist natürlich das Ganze ist irgendwann auch ein Bruch von meinem eigenen Versprechen. Ich habe mir selber versprochen, dass ich nie mehr ein Buch schreibe. Ich habe zweimal ein Buch geschrieben in meinem Leben oder zwei Bücher geschrieben und beides Mal war es eine Zangengeburt. Das eine war Doktorarbeit, eine längere über das Staatsrecht in der Schweiz und das andere war dann auch über IT-Verträge als Anwalt.
Ja.
Und habe dann einfach gefunden, jetzt, da habe ich beide mal noch ziemlich gelitten. Aber dann ist etwa vor anderthalb Jahren erst. Nein, dann ist natürlich relativ bald schon mal die Frage gekommen, wo ich aufgehört habe, ob ich ein Buch möchte schreiben. Und dann ist immer sofort das Thema gewesen, das müsste sich natürlich rückblickend sein, am liebsten auch noch Geschichte aus der Garderobe. Und das habe ich von Anfang an gespürt, dass ich da null Interesse habe. Gar nicht. Ich habe nicht im geringsten ein Bedürfnis in mir innen, mit irgendjemandem auf dieser Welt, wo mir in dem Leben bis jetzt begegnet ist, abzurechnen. Und spüre eher Dankbarkeit für alle Menschen, die mir begegnet sind, auch die vielleicht in einer negativen Art und Weise mir begegnet sind, die haben mich auch weitergebracht. Oder? Mhm. Und ich spüre einfach null Bedürfnis. Ich sehe auch keinen Grund und keinen Sinn. Mhm. Und so hat es den Abstand vermutlich gebraucht. Und ich spüre ja jetzt auch, gerade in der medialen, im medialen Umgang mit mir und dem Buch, wie sehr eigentlich das Buch sofort in den Hintergrund rückt und man sofort wieder auf Geschichte aus der Vergangenheit mit mir kommt. Also darum bin ich froh, dass ich jetzt immerhin kann sagen, bitte fragen Sie mich doch jetzt nicht, 6 Jahre nachdem ich zurückgetreten bin, über irgendetwas, wo ich ja keine Ahnung mehr habe, sei es wie der FC Basel jetzt geführt wird oder irgendein Ereignis, wo bald 10 Jahre zurückliegt. Und ich kann sogar jetzt auch das Buch als Legitimation vorweisen und kann sagen, wenn Sie mein Buch lesen, dann verstehen Sie auch, warum ich das nicht mache, warum ich jetzt im Nachhinein als Zurücktretende nicht irgendjemand bewerten tue, wo heute den Entscheid muss oder darf fällen für einen Fußballclub. Sei es jetzt im FC Basel oder im Schweizerischen Fußballverband oder muss.
Also man merkt, dass du sicher auch wohltuend den Abstand gewonnen hast. Also für all die, die jetzt denken, oh cool, da kann ich jetzt über 2012 bis 2017 Gossip und Stories von Namen und Stars und so weiter lesen. Nein, das wird nicht passieren. Du zitierst zwischen deinen berühmten Persönlichkeiten, erzählst auch die ein oder andere Geschichte, aber immer ohne Namen und nie mit irgendwelchem Sensationscharakter. Also ich will zum Beispiel beim Punkt Vertrauen eine Story wirklich hören, wo ich ganz cool gefunden habe von dem Topspieler, der nach dem 6. Durchschuss ist es, glaube ich, dann der 7. noch gewagt hat und getroffen hat und sich dann eigentlich nicht hat wollen feiern in der Kabine, weil er gesagt hat, hey, ich habe das Vertrauen vom Team gespürt, dass ich noch das 7. Mal daneben schießen und sich genau aus dem Grund halt nicht hat feiern. Aber wir wissen heute nicht, wer das ist und das finde ich extrem spannend und also ich kann es bestätigen, es ist wirklich ein Buch, wo es um die Sache geht und nicht um Gossip und irgendwelche Storys. Bernhard, für wer hast du denn das Buch geschrieben?
Ich dürfte zum einen noch etwas sagen. Ich dürfte natürlich dir sagen, das ist der Mohamed Salah. Das ist der ägyptische Fußballer mit 19 aus Kairo in die Schweiz gekommen und ein wunderbarer Mensch, super intelligent. Und er hat das eben nach der Situation dort gesagt, das tue ich in der Referat, habe ich sogar ein Video von ihm, wo das nochmal auf den Punkt bringt. Und das ist für uns wahnsinnig, für uns alle eine wahnsinnige Bestätigung gewesen, dass wir eben auf dem richtigen Weg sind, wenn wir versuchen, ein Umfeld zu schaffen, wo ein Fundament vom Vertrauen besteht. Weil die Szene, und da ist halt der Fußball oder überhaupt der Spitzensport wahnsinnig dankbar, mit so einer Szene kann man auch den Menschen erklären, das, was ihr hier auf dem Fußballfeld seht, findet auch in den Büros statt. Wenn du den Menschen Vertrauen gibst, gehen sie auch mal ins Risiko, trauen sie sich zu exponieren. Und dann sagen sie eben wie nah, I feel safe and strong. Und sind nicht unsicher und haben Angst. Und eben auf dem Fußballplatz hat er dann vermutlich gesagt, ja, ich schiebe jetzt den Ball irgendwann weg. Bleibt es halt 0-0, aber niemand macht Also das wollte ich jetzt hier noch präzisieren, weil es ist in dem Sinn im Buch tatsächlich habe ich gefunden, dass ich jetzt nicht einzelne Spieler erwähne, weil ich bewusst eben auch nicht wollte, dass, auch nicht, dass es irgendwelche Diskussionen gibt. Aber das ist so eine positiv besetzte Story, da hat er nichts dagegen, wenn ich die mitgebe.
Ja, definitiv. Er hat ja getroffen und für das Team ist sie auch ein wunderbares Zeichen, dass man ja wieder wird. Man redet ja viel von dieser sogenannten psychologischen Sicherheit, oder? Dass du auch kannst Risiken eingehen, zwischenmenschliche Risiken eingehen oder auch kannst Fehler machen, ohne dass er gerade alles um die Ohren fliegt. Und offensichtlich hat der Mohamed Salah auch die, ja, sage ich jetzt, psychologische Sicherheit gehabt. Ja. Hey, ich kann es 7. Mal draufhauen und die werden mich nicht köpfen mit dem. Und eigentlich ein wunderbares Beispiel, wo man auch ja, in der Wirtschaft, wie du selber sagst, kann in dem sind transformieren, dass wenn halt das Team sich gegenseitig die psychologische Sicherheit gibt, dass man in die Lernzone kommt, dass man auch Risiken eingeht, halt einfach im Wissen, dass man trotzdem getragen wird. Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Danke, dass du mir den Namen noch gegeben hast. Okay. genau, noch eins, eben. Jetzt, für wer hast du das Buch geschrieben? Wer soll da das lesen und sich wirklich darin vertiefen?
Das habe ich mich. Ja, das ist eine spannende Frage, für wer schreibt man ein Buch? Das würde man sagen, eigentlich um sich selber verwirklichen, könnte die einzige Antwort sein, die ist sicher halbwegs auch wahr. Also ich habe natürlich selber auch richtig Freude gehabt. Ich habe richtig Freude bekommen. Ich habe mir nicht so richtig gedacht, das ist jetzt die absolute Target Group. Ich bin auch der Meinung, es ist nicht ein Buch nur für Leute, die von sich selber das Gefühl haben, sie sind in einer absoluten Führungsposition. Ich glaube sowieso, wir alle sind in Führungspositionen, jeder Mensch, das ganze Leben, in verschiedenen Rollen, aber wir sind immer wieder in einer Führung, sei es jetzt zum Beispiel auch jemand, der im Sales schafft, der führt auch zum Teil seine Kundschaft, oder in der Familie hat man Führungsaufgaben, vielleicht sogar im Freundeskreis, wenn man am Nachmittag geht, Sport machen und so weiter. Wenn man mit Freunden in die Ferien fährt, irgendwann durch ist man immer wieder in einer Rolle, und ich bin eben auch der Meinung, das tut sich eben extrem ineinander vernetzen, das Teaming and Leading, oder? Mhm. Und darum ist das Buch eigentlich so ein bisschen geschrieben, sage jetzt mal, für alle, die sich ein bisschen inspirieren lassen, die aber nicht die falsche Erwartung haben, dass sie 10 mehr Gesetze kriegen, wo sie, wenn sie sie auswendig können lernen, gute Führungspersonen sind. Da bin ich halt ein bisschen an der Meinung. Ich habe das Gefühl, so die typische Wissensvermittlung von einer Sprache oder Mathematik, die funktioniert beim Führen nicht. Ich habe, glaube ich, meine Führungslehre gezogen aus Zuhören, Zuschauen, Beobachten, selber scheitern, nochmal antreten, nochmal scheitern, und darum sind auch die 31 Aspekte, wie du sie formulierst, sind zum Teil auch vor allem Herausforderungen, die ich selber angetroffen habe und die ich bei weitem nicht irgendwie locker gemeistert habe.
Wenn jetzt das Buch, oder wenn ich dich jetzt frage, was ist denn für dich der Hauptfokus, oder die Hauptbotschaft, wo du in angehenden oder bestehenden Leaders, die das Buch lesen, transportierst. Was ist sie für dich?
Ja, ich glaube, die Hauptbotschaft ist, dass Führen oder Menschen führen eigentlich ein ständiger und nie endender Lernprozess ist mit dir selbst. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Und zu dem kommt dann auch x Folgen, aber natürlich auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich einfach körpern als Mensch, dass wenn du führst, du dir auch bewusst sein musst oder darfst, dass du gar nicht die beste fachlich die beste Person muss sein, dass du alles besser musst können oder wissen als die anderen, sondern dass auch deine Wahrnehmung als Führungsperson letztlich davon abhängt, wie das Teaming funktioniert. Auf deiner Führungsebene, aber natürlich auch von den Menschen, die du führen darfst. Und insofern bin ich da der beste Beweis, dass ich ja selber nicht mitgeschüttet habe und trotzdem mich vorgestellt wird, dass der unter dem 8-mal Meister geworden ist. Und das finde ich eine wichtige Message auch aus dem Sport, für die Wirtschaft, dass Führungspersonen in der Wirtschaft sich einmal bewusst sind, ihre Lohn, ihre Wahrnehmung, ihren sozialen Status, ihre Bedeutung, auch ihre Karriere, hängt schon sehr stark davon ab, wie das Team funktioniert, das sie führen. Dann muss man alles unterordnen und sagen, ich muss mir immer wieder überlegen, was ich kann machen, damit das Team besser funktioniert und nicht, dass damit meine Position besser ist. Die wird nämlich dann als Folge davon besser, indem das Team funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert gewesen.
Nein, das kommt, glaube ich, allgemein verständlich über. Absolut. Wenn man eigentlich die 31 Aspekte anschaut, das ist sehr, sehr vielfältig. Wenn jetzt du für dich so deine Top 3 zum Beispiel jetzt, oder Top 5, ich weiß ja nicht, wie viele das sind, von denen würde ich schnell sagen, die haben mich wirklich geprägt. Und die haben jetzt wirklich bei mir auch in der Erinnerung Spuren hinterlassen oder sind mir einfach sehr stark präsent? So, welche sind
das? Ja, wenn ich mal einen rausgreife, und zwar greife ich extra jetzt den raus, wo ich auch bewusst, nicht nur, weil ich mit dem Alphabet Mühe habe bei diesem Punkt, aber wo ich ganz bewusst das X-Faktor bezeichnet habe. X-Faktor ist ja auch die TV-Sendung, das TV-Format weltweit, wo ja Talents getestet werden, und der, der einen X-Faktor hat, gilt dann als das besondere Talent. Oder das, Deutschland sucht das Supertalent, oder auf Deutsch. Und der X-Faktor ist einer für mich bei Führen oder auch eben dem Zusammenspiel von Leading und Teaming die Möglichkeit, die Fähigkeit, Menschen zu haben und aber die auch entsprechend zu entwickeln, die innerhalb vom Team Führungspersönlichkeit entwickeln oder haben und entfalten dürfen. Also das ist für mich auch die Lehre aus dem Spitzensport, ist schon gewesen, die wahnsinnig schönen Erfolge, die wir haben dürfen feiern, die sind natürlich schon ganz wesentlich mitgetragen worden von Teams, die immer wieder Persönlichkeiten hatten, die die anderen im Team noch besser gemacht haben. In ihrer Verschiedenheit. Die sind für uns nicht einfach zu führen. Die sind zum Teil eben typischerweise Menschen mit Ecken und Kanten. Aber gerade darum haben sie so das gewisse Etwas, eben der X-Faktor, wo dann wie ein verlängerter Arm in die Garderobe wirkt, übertrieben gesagt, oder? Ein verlängerter Arm. Und wenn die Menschen auch noch die gleichen Werte in sich tragen, wie du in der Führung versuchst zu leben oder leben tust, dann ist das natürlich schon eine goldige Kombination. Und von der haben wir sehr profitiert. Und wenn ich darf, etwas als meine grosse Lehre aus dieser Zeit im Spitzensport bezeichnen, ist schon das Zusammenspiel und die Entfaltung von Führungspersönlichkeiten in einem Team, ja.
Also der X-Faktor als massgebender Punkt. Ist jetzt interessant, du hast von den Werten geredet.
Ja.
Und das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt in einem Kollektiv, dass man irgendwo gemeinsames Ziel- und Werteverständnis hat. Ich glaube, das Zielverständnis in einem Fußballverein ist klar. Wir wollen Punkte holen und am Schluss auch einen Titel, gerne so viel wie möglich. Bei den Werten ist das dann immer vermutlich noch eine andere Herausforderung. Wie hast du das hergebracht, dass die Mannschaft, die ja auch so erfolgreich ist, über so viele Jahre hinweg, immer so nach einem gemeinsamen Werteverständnis unterwegs ist? Hast du das formuliert mit deinen Führungsleuten und hast es in die Mannschaft transportiert? Oder habt ihr das zusammen, die Werte gemeinsam zusammen definiert und ein gemeinsames Verständnis entwickelt?
Ja, das ist noch spannend. Also sicher das Entscheidende ist, glaube ich, wenn man von Wert redet, und da möchte ich wieder den Bogen aufmachen, weg von nur der Mannschaft, sondern hin zu den 200 Menschen, die mit uns zusammen den Club getragen haben. Und ein von den ganz wichtigen Zielen, die wir ganz am Anfang von uns formuliert haben, wir haben gesagt, wir wollen, dass in diesem Club überall die gleichen Werte gelebt werden. Also wir wollen jetzt nicht anfangen unterscheiden, zwischen, das ist jetzt ein Einkommensmillionär, ein berühmter Fußballer, und das ist ein Mitarbeitender in der Sicherheit, in der Wäscherei oder eine Mitarbeiterin im Merchandising. Also wir haben gesagt, wir möchten einen einheitlichen Wertekatalog leben, so. Und wir haben dann auch ein bisschen unsere Philosophie auf den Kopf gestellt. Wir haben gesagt, wir wollen eine eigene Führungsphilosophie. Also wir möchten eigentlich eine Philosophie, wie man in diesem Club Führung erlebt.
Ja.
Also wir haben auf eine Art, wie wollen Perspektiven drin, wir wollen sagen, eigentlich möchten wir, dass die Person, die an der Stelle XY in diesem Unternehmen schafft, Führung gleich erlebt wie der Spitzenspieler auf dem Platz. Und das haben wir dann auch mit den Trainern oft diskutiert und probiert, ihnen weiterzugeben, weil Trainer natürlich ganz wichtige Führungspersönlichkeiten sind in einem Unternehmen, Fußballclub, und weil die auch oft wechseln. Und darum haben wir ihnen dann probiert, auf den Weg zu geben, so eine Art wie ein Deal. Wir reden euch nie drei wie eine Schutte lässt auf dem Platz, ob ihr mit fünf Stürmer spielt oder zwei. Das ist, ihr werdet nie in der Zeitung der Präsident lesen, der kritisiert, dass man zu offensiv oder defensiv spielt. Aber dafür möchten wir, dass ihr die Werte oder eben die Art und Weise, wie wir die Menschen behandeln wollen, im Unternehmen auch verwenden im Umgang mit den Spielern, die wir euch anvertrauen. Das ist ja nichts anderes. Man vertraut ja Menschen jemandem an. Und das haben wir so ein bisschen probiert, mit ihnen jedes Mal so zu entwickeln. Und der eine oder andere hat das spannender gefunden. Und ja, aber das ist am Schluss halt einfach ein Teil gewesen vom Engagement bei uns.
Also wenn ich es richtig verstehe, auch, dass eigentlich jeder von diesen 200 Menschen, der für den Verein tätig ist und auch mit direkt oder indirekt für den Erfolg mitverantwortlich ist, gesehen hat, dass wenn ich in dem, was ich mache, das Optimum geben, mit der Leidenschaft dahinter bin und eben auch den Sinn gesehen, dass ich Teil vom grossen Ganzen bin. Und das hast du tatsächlich so gelebt und offensichtlich auch übergebracht.
Das haben wir genau so, weil genau, das ist genau richtig formuliert. Ja. Und das ist eigentlich ja auch richtig. Also wir haben darum auch nicht aufgehört mit so teilten Weihnachtsfeiern und so weiter, wo wir sagen, da sind die eingeladen und da die Wichtigen und da die weniger Wichtigen und so weiter. Und wir haben eigentlich probiert zu sagen, hey, sitzt miteinander zusammen. Und es ist schon genug, in einem Fußballunternehmen muss man sich schon bewusst sein, ist natürlich der Fokus unglaublich stark nur auf das, was im Fußballstadion passiert und auf die 24 Spieler. Und umso wichtiger ist, dass die anderen genauso spüren, dass sie Teil von dem Ganzen sind. Oder? Und wenn jetzt der Fußballpräsident oder das Präsidium auch nur auf den Teil fokussiert und die anderen praktisch als Quantité negligible bezeichnet oder behandelt, dann kommt von dort der Push nicht, wo eben die Mannschaft auch braucht. Weil die tun zum Teil im Hintergrund unglaublich viel Unterstützungsleistung erbringen, damit eben das Team funktionieren kann auf dem Platz.
Absolut. Thema Stars ist auch ein Punkt bei deinen 31 Aspekten. Ja, in einem Fußballteam, da spiele ich die Stars. Die sind im Rampenlicht, die werden auch gefeiert oder auch vielleicht einmal gescholten. Aber trotz allem kann ich, und das ist ja die Wirtschaft auch so. Also es geht ja auch in Teams, es gibt sogenannte Topstars, die Topseller, die die Umsätze bringen und. Und wie kann man jetzt auch als Leader sicherstellen, dass die Stars auf der einen Seite ihre Leistung immer dünner bringen, die Leidenschaft behalten, aber auf der anderen Seite dann Teamdynamik auch nicht irgendwo plötzlich Schwächen zeigt oder davon verrütteln?
Ja, das ist natürlich eine grosse Herausforderung, die sich in einem Fußball, das ist natürlich vor allem dann auch die Aufgabe von der unmittelbaren Führungsperson, also vom Trainer. Aber wir erleben das ja genauso in der Wirtschaft. Du hast das erwähnt, sei es jetzt mal im Betriebsgeschäft von einer Versicherung. Gibt es mal solche, die extrem viel Umsatz generieren oder im Verkauf von Autos und so weiter. Und die anderen, die vielleicht Backoffice stärker sind, oder? Und das führt dann so zu einer Hierarchie oder eben, wie du sagst, also zu einem kleinen Statum, oder? Wo die erfolgreichere Person an der Front je nachdem ausleben kann. Und ich glaube, da sind die Führungskräfte extrem gefordert, dass sie da eine Art der Balance schaffen und nicht das Gefühl haben, Balance ja nicht missverstehen, im Stil, wir müssen alle abschleifen, es müssen am Schluss alle gleich sein, sondern eine Balance schaffen, wie stark können wir das vielleicht auch das Egoistische vom einen nutzen für den Erfolg vom Ganzen. Oder? Im Fußball gibt es zum Beispiel vielleicht Spieler, wo ich sage, ich tue mich selber nur definieren darüber, dass ich Goal schieße.
Ja.
Und so ein Spieler ist je nachdem enttäuscht in der Garderobe, wenn man 2-1 gewonnen hat, aber hat kein Goal geschossen. Was die anderen Spieler ärgert. Aber gleichzeitig, wenn er eben die Goal schießt, wissen die anderen genau, wir brauchen ihn. Und brauchen auch sie gut denkenden Egoismus für sich, weil er für ein ganzes Team hilft. Und ich glaube, da braucht es halt von Führungspersonen sehr viel Empathie. Und ich glaube, da hilft auch eine Führungsperson, wenn sie authentisch im Interesse für das Ganze tätig ist. Oder wenn sie sich sagt, ich muss auch über mich selber mal, über meinen eigenen Schatten springen. Ich muss auch vielleicht akzeptieren, dass der ein oder andere mal ein kleines Sonderkütschli fährt, ohne dass das Ganze vergiftet wird, wenn am Schluss alle wissen, wir müssen ihm das Sonderkütschli gönnen, damit uns am Schluss wieder allen gut geht. Ich glaube, das ist etwas, wo ich finde, ist als Führungskraft eben eine grosse Herausforderung an die eigene, wie ich gesagt habe, Empathie, soziale Kompetenz, wo vielleicht in der heutigen digitalisierten Welt noch anspruchsvoller ist, als in der Welt, wo wir die ganze Zeit direkt miteinander verkehren. Also von dem her, finde ich, ist das natürlich ein Thema, das super aktuell ist und ob im Spitzensport oder in der Wirtschaft eine große Challenge. Ja.
Absolut. Du bringst mit der Digitalisierung gerade, oder hast gerade den Bogen gespannt zu der nächsten Frage, die ich habe, und zwar Generationen. Generationen ist auch ein Thema, das du behandelst. Generationen ist auch ein Thema, das ich relativ intensiv daran arbeite, wenn es um Zusammenarbeit zwischen den Generationen geht. Du bist Babyboomer. Und hast natürlich dann in deiner Zeit auch als Clubpräsident und auch sicher auch heute mit jungen Generationen zu tun. Und eben bei 200 Leuten gibt es ja so einen Generationenmix. Also ich nehme an von Babyboomer bis ja, Alpha auch noch nicht, aber sicher ältere Generation etc. Wie hat das so funktioniert oder wie war das für dich gewesen?
Ja, das ist natürlich sicher auch super spannend gewesen. Also ich habe zuerst mal mit dem Wandel eigentlich Kontakt bekommen. Noch bevor ich zum FC Basel gegangen bin, bin ich fürs Rekrutieren in der Anwaltskanzlei zuständig gewesen. Und das ist so, ja, ich würde sagen, so um 2000, 2002 herum gewesen, wo so die ersten Abgänger von der Universität, Top-Talent, super Kandidatinnen und Kandidaten von unserer Kanzlei, gesagt haben, ja, wir sind sehr interessiert, so, aber am Freitag arbeite ich nicht. Und gleichzeitig bin ich damals als etwa knapp 40-Jährigen konfrontiert gewesen mit 60-jährigen Partnern, die zeitlebens 7 Tage geschafft haben und gar nicht können sich nicht können erklären, wie jemand Anwalt sein kann und sagen, ich schaffe den und den nicht, weil von innen aus gesehen schafft ein Anwalt den, wenn die Klientin will. Punkt.
Ja.
Und dort bin ich das erste Mal mit dieser Spannung konfrontiert gewesen. Und habe es auch hochinteressant gefunden, irgendwann zwischen diesen beiden Welten probieren zu vermitteln. Und natürlich dann auch im Spitzensport, im Fußball, auch im Umgang natürlich mit Fans und so weiter, hat sich das auch interessant gezeigt, wie sich da ein Wandel ergibt, oder? Auch ein Wertewandel. von mir aus gesehen natürlich vor allem ein Prägungswandel. Und da komme ich ein bisschen zurück auf das, was wir vorher diskutiert haben. Da sind wir schnell wieder beim Thema Empathie, soziale Kompetenz, Gier im Sinne von Neugier. Neugierig zu sein gegenüber anderen Menschen, die nicht gleich prägt sind wie du und ich. Und da ist im Fußball natürlich auch vor allem das Thema von verschiedenen Kulturen. Oder? Wir haben Spieler aus über 20 verschiedenen Ländern. Und wenn du da nur in deinem Wertesystem funktionierst und nur mit Menschen kannst umgehen, die gleich ticken wie du, dann kannst du nicht führen. Und das Gleiche gilt auch mit Menschen aus der heutigen Generation. Wir müssen ja nur taglang mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen, dann merken wir, dass wer heute aufwächst, in dieser Welt total anders geprägt ist, als wer vor 40 Jahren oder 30 Jahren Teenager war.
Ja, absolut. Also ich sage ja auch immer, die Jungen können A, nicht für die Welt, wo sie jetzt reingeboren worden sind, und B, die Sachen, die wir Angst kritisieren, dann, nämlich, dass sie immer online sind, dass sie immer am Device hängen oder wie auch immer, sind alles die Sachen, die wir ja ihnen eigentlich A, entweder konzipiert oder nachher halt auch ermöglicht haben als Eltern oder Großeltern und was auch immer. Und darum denke ich auch, ja, wir müssen auch da, bevor dass wir die Jungen kritisieren, auch als ältere Generation, also ich bin Generation X, auch immer vielleicht mal selbstkritisch schauen, A, hätten wir das nicht selber auch gern gehabt, was die jetzt haben, und B, das, was sie haben, wer hätte es gegeben?
Ja, das ist beides völlig richtig, oder? Wenn wir uns beklagen über eine Art Wohlstandsverwahrlosung und so weiter, dann ist das genau das, was auf das wir alle hingeschafft haben. Und wir zwei sind auch nicht die Generation, die den Wohlstand begründet hat. Das ist von mir aus gesehen nochmal eine Generation oder zwei Generationen vor uns, oder? Ich bin auch schon in eine Welt hineingeboren in der Schweiz, wo man gesagt hat, die Schweiz ist reich in dem Sinn, oder? Und das ist für jede und jeden, der in dem letzten Jahrhundert geboren wurde, ist eigentlich so ein bisschen wie given gewesen. Und dann hat man in diesem Umfeld das Beste daraus machen. Die einen natürlich mit mehr Privilegien und so weiter, oder die anderen mit weniger. Aber also das Grundgefühl, wir leben im Wohlstand. Und ich glaube, und auch wir leben in einer Sicherheit, oder? Natürlich, trotz kaltem Krieg, habe ich das Gefühl gehabt, in Europa ist man sicher. Und es gibt so gewisse Werte, die klar sind, wie zum Beispiel auch Vertrauen. Wenn ich ein Foto angeschaut habe von jemandem, habe ich gewusst, die Person auf dem Foto war wirklich an diesem Ort gewesen. Und heute wissen wir genau auch, und das ist ja eigentlich erschreckend, ich könnte dir ein Foto zeigen von irgendwie mir, der auf den Platz rennt als Tätowierte und einen Spielabbruch provoziert, was gar nicht gegeben hat. Und was bedeutet das? Was bedeutet das im Verkehr zwischen uns zwei? Und da denkt es mir, sind wir alle gefordert, dass wir nicht vergessen, dass der Reichtum und auch unser Wohlstand auch auf einem Aspekt basiert, auch die Schweiz generell in der politischen Stabilität, auf dem Aspekt Vertrauen. Und da ist vielleicht noch wichtiger in einer Zeit jetzt, wo man eben so mit sogenannten Deepfake gegenseitig eigentlich sich etwas vormachen kann, was gar nicht ist, oder? Absolut. Darum denkt es mir, wenn wir von anderen Generationen eher uns überlegen, was können wir beitragen zu dieser Generation, was können wir an Wert beitragen, letztlich, um dieser Generation zu helfen, die Verantwortung zu übernehmen, wo irgendjemand vor 10, 20, 30 Jahren auf der Schulter von anderen Menschen letztlich gelastet hat. Ja.
Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, die Essenz liegt sicher darin, dass wir die Erfahrungen und das, was wir haben dürfen erleben und erfahren, eben die Sicherheit, die du und das Vertrauen, auch das Urvertrauen, das wir ja nicht einfach von Geburt aus haben, das uns gegeben worden ist durch ein Umfeld, das heute ja, in vielen Teilen vielleicht auch erschüttert wird, eben von bei Deepfake und so weiter an, auch so zum Teil ein bisschen mangelnde Verbindlichkeit, dass man halt irgendwo wieder den Mix eben von dieser Sicherheit, das Urvertrauen, das wir drin dürfen aufleben, aufwachsen, hin zu diesen eben neuen Bewegungen, neuen Trends, neuen Möglichkeiten, dass man da irgendwo den idealen Mix findet und dann sagt, okay, jetzt haben wir irgendwo ein zukunftsfähiges Zusammen, wo nachhaltig auch sicher ist. Sehe ich absolut so.
Ja.
Nein, ist zum Team. Und zwar komme ich zum letzten Punkt von deinem Buch, Ziel erreicht, Vision verloren. Ja, ein erfolgreiches Team, ein bunter Mix unter Umständen an Menschen, Fähigkeiten, Talent, Strukturen, Charakteren und Kulturen, ist erfolgreich über Jahre hinweg. Und wie verhindere ich jetzt als Führungskraft, dass ja, irgendwo, dass das nicht satt wird, dass es nicht ja, in eine Lethargie reinkommt, dass es immer noch hungrig ist, der Biss hat. Was kann ich da machen?
Mhm. Ja, das ist eigentlich bei uns praktisch wie ein Naturgegeben, würde ich fast sagen, weil wir als Fußballclub irgendwann in der Mitte von der Nahrungskette sind, von den Fußballclubs in ganz Europa, in einem globalen Markt, in einem global umkämpften Markt um die besten Fachkräfte. Fußballer ist ein Fachkräft.
Ja, das ist so.
Und da sind wir natürlich ein Geberclub ins Ausland. Und wenn wir ein, zwei Jahre erfolgreich gespielt haben und auch noch internationale Spiele gut gespielt haben, dann haben unsere Spieler so große Begehrlichkeiten ausgelöst im Ausland, die Besten bei uns, die mit dem größten Potenzial, dass sie uns verloren haben. Und was wir damals immer ein bisschen mit großer Angst beobachtet haben, aber irgendwann durch müssen akzeptieren, hat sich mit der Zeit nicht als Ausverkauf erwiesen, sondern als Sagen. Als Sagen, weil dadurch natürlich jedes Jahr wieder neue Reize entstanden sind, weil wir die Mannschaft immer wieder haben müssen neu zusammenstellen. Und ich glaube, es ist nicht gelogen oder es ist auch nicht mutig zu sagen, wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, wir spielen 8 Jahre mit der gleichen Mannschaft, wären wir nicht 8-mal Meister geworden, weil wir gar nicht die Reize drin gehabt hätten. Auch wenn wir wirklich immer die wunderbarsten Talente verloren haben, haben wir trotzdem Verlust, das können wir mehr als kompensieren, dadurch, dass neue Reize entstanden sind. Und das ist vielleicht auch für die Wirtschaft, finde ich, ein gutes Thema, oder dass man sich muss bewusst sein, dass die Diversität, die heute in den Teams herrscht, dass die eben auch sehr viel Reiz schafft, die eben Höchstleistungen erst ermöglicht. Und dass man, glaube ich, muss wegkommen von der Idee, eben 11 Freunde müsst ihr sein oder sogar noch schlimmer, 11 Soldatinnen und Soldaten. Ich glaube, am Schluss braucht es eben den Mix von immer wieder Neuem, wo, oder eben auch Verschiedenheiten, wo die Reiz schafft, dass man den sich gegenseitig wie zu Höchstleistungen treibt, oder? Also das als Antwort auf die Frage, oder wie ist das möglich gewesen, das hat aber nichts damit zu tun, dass die Vision verloren gegangen ist mit der Zeit.
Ja, also die Vision als Stammfest und als Essenz, aber eben mit neuen Anreizen immer wieder neue Treiber bekommt, dass man auch dann entweder Kontinuität oder eben neue Höchstleistungen kann erzielen kann. Ja. Bernhard, ganz herzlichen Dank. Es ist unglaublich spannend. Ich könnte noch sehr, sehr lange mit dir so weiterreden und ich denke an die das jetzt hören, denke, würde ich dann noch sehr gerne weiter zuhören. Ich möchte aber noch gerne verweisen, wenn ihr jetzt das, was ihr gehört habt, noch vertiefter wollt, erleben, erfahren, erlesen, dann besorge euch das Buch «Ein Team gewinnt immer», das Leadership ABC von Bernhard Häusler. Gibt es überall, wo es Bücher gibt. Also easy zu kaufen, zu holen und ich kann euch sagen, es lohnt sich absolut. Bernhard, noch vielen herzlichen Dank. Das letzte Wort in meinem Podcast, in meinen Gesprächen, gehört immer meinem Gesprächspartner. Bernhard, was gibst du jetzt in den Menschen, die das Gespräch von uns jetzt zugelassen haben, noch mit auf den Weg?
Zwei kleine Sachen. Das eine ist einfach noch ein Hinweis, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer gefunden haben, doch, mich interessiert das Buch und sie möchten irgendwie noch etwas Persönliches drin, dann können sie sich bei mir per Mail melden. Und dann schicke ich Ihnen persönlich das Buch mit irgendeiner kleinen Widmung drin. Das ist bernhard.häusler@hwh, wie Hans, wie Harry.ch.
Und alles in die Show Notes rein, notabene, sorry für die Unterbrechung. Ich packe alles darunter rein noch.
Super, also wenn man das möchte, oder man kann auf www.bernhard-häusler.com bestellen. Dort kriegt man es dann einfach direkt zugeliefert. Und ja, was würde ich mitgeben? Eigentlich irgendwie allen das erste Mal schöne Adventszeit wünschen. Und ich bin gestern gefragt worden, was gibst du einer Führungsperson mit in Sport und Wirtschaft? Und eigentlich denke ich Selbstreflexion. Einfach immer wieder sich Zeit nehmen, sich mit sich selber auseinandersetzen. Und ich glaube, das hilft einem extrem, sich selber auch von außen zu spiegeln, wenn man eben die spezielle Aufgabe hat, die anspruchsvolle Aufgabe hat, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten oder eben sogar Menschen zu führen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.